Vor kurzem bekam ich von einer studentischen Gruppe die Aufforderung, ich soll Ihnen einen Vortrag halten über das Thema, hat die Kirche noch etwas Glaubwürdiges vorzubringen? Das ist ein Thema, nicht? Da muss ich wieder sagen, da möchte ich am liebsten Zettel und Bleistifte verteilen und dieses junge Volk hier bitten, schreibt ihr mal drauf, was ihr darüber meint. Hat die Kirche noch etwas Glaubwürdiges vorzubringen? Wie der Mann mir das Thema nannte, dieser junge Student, da ging ich hoch. Da sagte ich, oho, bezweifeln Sie das, dass die Kirche etwas Glaubwürdiges vorzubringen hat? Da sagt er, nun immerhin, es findet ja augenblicklich eine Volksabstimmung statt über dieses Thema. Jeden Sonntagmorgen findet eine Volksabstimmung statt über die Frage, hat die Christenheit noch etwas Glaubwürdiges vorzubringen? Lieber Herr Pastor, lieber Herr Pfarrer, also bei uns sagt man Pastor, nicht? Es gehen etwa 4% der evangelischen Bevölkerung zur Kirche. Ich weiß nicht, vielleicht in Nürnberg, das ist ja eine besondere Stadt, sind es vielleicht 4,5%. Ich habe eure Statistik nicht gelesen. Aber er sagte, sehen Sie mal, in Hamburg gibt es, wenn man alle Säle der Freikirchen und Kirchenräume zusammennimmt, überhaupt nur Platz für 10% der evangelischen Bevölkerung. Also wenn 10% in die Kirche gingen, wäre in Hamburg alles überfüllt. Aber es ist in Hamburg das Gegenteil davon überfüllt. Es gehen also zwischen 4-5% der evangelischen Bevölkerung in die Kirche. 95%, das sind ja mehr als Adenauer gewählt haben, nicht wahr? Das ist ja eine überwältigende Majorität. 95% der evangelischen Bevölkerung gehen nicht in die Kirche und dokumentieren damit, es lohnt nicht. Die Brüder haben doch nichts Glaubwürdiges vorzubringen, sonst gingen sie ja hin. Eine Volksabstimmung mit überwältigender Majorität, die sagt, wir sind der Ansicht, ausschlafen ist gesünder als in die Kirche gehen. Sollen wir hier mal eben feststellen, wer einigermaßen regelmäßig in die Kirche geht? Ich muss eben in Klammern was sagen. In Klammern. Haltet ihr nachher den Faden fest. Ich stehe hier eingeladen von Kreisen der Kirche und der Freikirchen. Man nennt das Allianz. Die Schriftführung hat das Jugendveramt gehabt, Bezirksjugendveramt, habe ich es richtig gesagt? Aber es beteiligen sich an dieser Unternehmung Kirchen und Freikirchen. Eine schöne Sache, nicht die Einigkeit. Es gibt nicht nur Klopperei unter Christen, es gibt auch eine schöne Einigkeit. Das wird also in dieser Sache hier deutlich. Und wenn ich also Kirchen sage, dann meine ich die Freikirchen gleich mit. Klammer zu, nicht. Ich sage, es gibt also Hunderttausende, die sagen, ausschlafen ist gesünder, als in die Kirche gehen. Und ich muss mich richtig festhalten mit beiden Händen, dass ich hier nicht frage, wer geht von euch eigentlich in die Kirche? Aber ich will es nicht tun, weil ich Angst hätte, einige schwindeln mich an und die sind an Weihnachten gewesen und bezeichnen sich dann gleich als Kirchgänger, nicht wahr? Nun, wie der Student mir das sagte, Herr Pastor, Volksabstimmung ist der Ansicht 95%, die Kirche hat nichts Glaubwürdiges vorzubringen. Da habe ich ihm gesagt, lieber Freund, die 95% irren. Auch 95% können irren. Das Gegenteil ist der Fall. Die Christenheit ist das Einzige, was überhaupt noch was Glaubwürdiges vorzubringen hat. Gibt es überhaupt noch eine Weltanschauung heute, die man ernst nehmen könnte? Wir Christen sind die einzigen, die noch etwas Glaubwürdiges auf die Theke zu legen haben. Darum habe ich den Mut, vor so einer großen Jugendversammlung zu sprechen, trotzdem meine Mutter immer sagte, du stotterst ja, Mensch, nicht? Ich bin also bestimmt kein Redner, aber ich war hier zu reden, weil ich der Überzeugung bin, dass wir Christen die einzigen sind, die etwas Glaubwürdiges auf den Tisch zu legen haben. Ich treffe dauernd Leute, die meckern am Christentum rum. Dann sage ich, was glauben Sie denn eigentlich? Dann kommt nichts mehr. Versteht ihr? Man kann natürlich auch von nichts leben. Alte Leute können es vielleicht. Junge Menschen können es meiner Meinung nach nicht. Leben etwa ohne zu wissen, wozu lebe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Gibt es eine Hand, die mich hält? Wohin geht mein Leben? Gibt es ein Ziel? Auf diese Fragen gibt nur die Bibel Antwort. Und wir leben in der wundervollen Zeit, wo alle Weltanschauungen zusammengebrochen sind, sich verflüchtigt haben, explodiert sind. Und darum sage ich noch einmal, lieber Herr Studiosus, sagte ich dem, der mich einlud, wir haben allerdings etwas Glaubwürdiges vorzubringen. Wir sind die Einzigen. Gibt es etwas Herrlicheres als etwa die Botschaft? So sehr hat Gott, der lebt also, die Welt geliebt. Diese dreckige, verfluchte Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jesus brach herein, ist unter uns. Auf dass alle, die sich dem anvertrauen, diesem Jesus, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Mensch, wenn du das kapierst, dann hat dein Leben Ziel und Sinn und Fundamentierung und alles. Dies erklärte ich dem Studenten, der mich einlud. Ich sage, ich halte Ihnen den Vortrag. Da sagte er, tja, aber das kann man ja auch glauben, ohne dass man in Gottesdienst geht. Kirche gehen macht's doch auch nicht. Da habe ich gesagt, Nachbarin, euer Fläschchen, das steht im Faust, nicht? Da sage ich, lieber Freund, mir wird schwach. Diesen Satz höre ich bin jetzt 35 Jahre Pfarrer. So alt seid ihr noch gar nicht, könnt ihr gar nicht denken. Und wer sich denken kann, gehört gar nicht hier rein, nicht? Ich bin 35 Jahre Pfarrer. Könnt ihr mich verstehen, nicht? Ja. Und in diesen 35 Jahren habe ich jedes Jahr etwa 1000 Mal gehört, Kirchen laufen tut's doch auch nicht. Und das denken viele von euch auch. Man kann doch auch ein Christ sein, ohne dass man in die Kirche geht. Jetzt sollt ihr eine klipp und klare Antwort kriegen. Doch, Kirchen laufen tut's. Man kann nicht ein Christ sein und nicht ein Christ werden, ohne Gottesdienst zu besuchen. Ha, ich höre die Tausende von Spießbürgern, vom Generaldirektor bis zum Straßenkehrer. Immer derselbe Satz, habt ihr auch schon gehört. Herr Pastor, die immer in die Kirche rennen, das sind oft die Allerschlechtesten. Da sage ich, Mensch, erstens rennt kein Mensch in die Kirche. Da geht man ganz gemütlich hin. Aber dass sie immer diesen selben Satz so genau, sagt man in Nürnberg auch so, nicht? Die immer in die Kirche rennen. Dass sie das Wort Rennen hier brauchen, beweist, das war kein Gedanke von Ihnen, sondern eine Grammophonplatte, die einer in den Kopf gesetzt kriegt, dann spielt sie wörtlich immer ab. Ich beschwöre euch, hütet euch vor Schlagworten. Hütet euch vor diesen dämlichen Schlagworten. Da beginnt die Verblödung nach Arterienverkalkung. Man kann mit 18 bereits arterienverkalkt sein. Glaubt es mir. Wenn man redet, was sie alle reden. Doch, Kirchen laufen tut's. Doch man kann nicht Christ sein, ohne dass man den Gottesdienst besucht. Ob du in der Kirche oder Freikirche bist. Ich könnte ja einfach damit anfangen, dass ich sage, das ist ein Gebot Gottes. Du sollst den Feiertag heiligen. Lieben Freunde, glaubt ihr, dass es wichtige und unwichtige Gebote Gottes gibt? Glaubt ihr nicht auch, dass die 10 Gebote gleich wichtig sind? Glaubt ihr auch? Dann ist also Entheiligung des Sonntags vor Gott genau wie ein Mord oder wie ein Ehebruch, wie ein Mord. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst den Feiertag heiligen. Ihr seid mit mir einig, dass Totschlagen Sünde ist. Hoffentlich seid ihr der Meinung, sonst hätte ich Angst hier oben bei euch. Und ihr seid mit mir der Meinung, dass Stehlen Sünde ist. Und der Gottesdienst der Gemeinde gehört zum Gebot Gottes. Hier könnte ich einfach einen Punkt machen und sagen, mein Vortrag ist zu Ende, nicht? Eigentlich genügt das. Und ich bitte euch dringend, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Wenn wir morgen über das Gebot, du sollst nicht ehebrechen, sprechen wollen, dann ist genauso wichtig das Gebot, du sollst den Feiertag heiligen. Gott lässt nicht von Fußballvereinen, Kino-Kindervorstellungen und anderen Matinees seine Gebote außer Kurs setzen. Wir werden ja vor ihm Rechenschaft ablegen, auch über unsere Sonntage. Aber ich bin meinem Vortrag nicht zu Ende. Sondern ich sagte eben, Kirchenlaufen tut's. Und ich will euch auch sagen, warum. Seht, vor kurzem steht ein Mann vor mir und sagt, Herr Pastor, sehen Sie, man kann auch ohne Gottesdienst ein Christ sein. Ich gehe morgens in den Wald und da ist so still. Und wenn die Bäume rauschen und die Vögel singen ihr Morgenlied, ich bin dann weiter, ich machte weiter, die Bächlein murmeln und die, sehen Sie, dann, da habe ich gesagt, reden Sie kein Tinnef, kein Käse oder wie soll ich sagen, ich sage hier, kein Blödsinn. Sehen Sie, ich habe furchtbar gern einen Morgenspaziergang und ich finde den Wald herrlich und ich finde die Natur wunderschön, nicht? Und ich bin froh, dass mich Gott viel hat erleben lassen. Prärien und Alpenberge und Meer und alles Mögliche. Aber in meiner, im Worte Gottes steht, der Glaube kommt aus dem Morgenspaziergang, das steht da nicht drin. Wisst ihr, was hier steht? Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Worte Gottes. Wenn eure Pfarrer mal Goethe oder Schiller predigen, dann dürft ihr sagen, zur Ordnung, Herr Pfarrer, die Predigt kommt aus dem Worte Gottes. Nicht aus der Modemeinung und nicht aus dem Leitartikel der Zeitung, sondern aus dem Worte Gottes, liebe Amtsbrüder. Und der Glaube kommt aus der Predigt. Lasst euch nicht dumm machen von den Schlagworten der Generation vor euch. Ich kann ja ruhig auf die schimpfen, weil sie gar nicht hier sind. Und wenn sie hier sind, dürfen sie nie melden. Das ist eine feine Einrichtung. Eine feine Einrichtung. Der Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt aus dem Worte Gottes. Das heißt, es ist nicht wahr, wenn man euch sagt, Kirchenlaufen tut's nicht. Doch! Kirchenlaufen tut's. Gott sei Dank, der Glaube kommt aus der Predigt. Und das möchte ich euch heute Abend etwas nachweisen und aufzeigen. Seht, der christliche Glaube, der ist ja eine Existenzveränderung. Ist euch das klar? Der christliche Glaube ist nicht ein paar Überzeugungen, sondern der christliche Glaube ist eine Existenzveränderung. Ich will euch ein Bibelwort sagen. Gott hat uns versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes. Existenzveränderung. Das christlicher Glaube. Wir waren Beiland auch verirrt, unweise und dienten den Begierden und Wollüsten. Da erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes unseres Heilandes. Ein ganz neues. Und diese Existenzveränderung des Glaubens, die möchte ich mal so ein bisschen auseinanderpulen. Das fängt an damit, dass man erweckt wird. Das geht weiter, dass man zum Erkenntnis Jesu Christi kommt. Und geht dann weiter, dass man vor Gottes Augen lebt. Und dass diese Existenzveränderung des Glaubens, diese Erweckung und Erkenntnis Jesu Christi und das neue Leben aus der Predigt kommt, das will ich euch jetzt erzählen. Seid ihr dabei? Ist klar. Ich muss also zuerst eine Geschichte erzählen, wie eine Erweckung aus der Predigt kommt. Dass ein Mensch erweckt wird. Seht, die Bibel ist der Ansicht, von Natur sind wir tot in Sünden. Oder wir schlafen. Da kann einer, also Spielführer der Fußballmannschaft sein, bestimmt ein kregler Bursche, und ist vor Gottes Augen doch tot in Sünden. Er schläft, er muss aufgeweckt werden. Ihr kennt das doch, morgens um 6 schellt der Wecker. Boah, lass mal wach. Das ist Erweckung. Genauso gibt's im geistlichen Leben eine Erweckung, dass ich aufwache und zu mir komme. Das ist das Wort, zu mir komme. Ihr kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn in der Bibel, wie er sein Geld auf den Kopf haut und dann bei den Schweinen landet. Man landet immer bei den Schweinen, so oder so. Und dann heißt es, wie heißt da in der Geschichte, wer kennt die Bibel? Da kam er, da schlug er in sich, nicht? Und sprach, ich will nach Hause gehen. Da heißt im Griechischen, die Bibel ist griechisch geschrieben, wörtlich, da kam er zu sich. Er wurde erweckt. Seht, er kam zu sich. Bist du schon zu dir gekommen? Oder schläfst du noch? So, jetzt kommt die Geschichte. Eines Tages gehe ich in Essen, das ist lange her, das ist 30 Jahre her. Ich war ganz kurz in Essen Pfarrer geworden. Da gehe ich über die Straße, sehr mutlos. Vor mir gingen zwei junge Männer, so um 25. Der eine hatte die kommunistische Uniform der Rotfrontkämpfer, das gab es damals noch. Da hatten sie alle Uniformen, die SA ihre Uniform und die Kommunisten ihre Uniform. Und der andere trug zivil. So ein richtigen Schläger waren das. Und da dachte ich, ach Mensch, Jesus ist doch für so Kerle gekommen. Aber die denken doch nicht dran, in meine Bibelstunde zu kommen oder in meinen Gottesdienst. Wenn ich doch so eine Brüder mal das Evangelium sagen könnte. Und weil ich weiß, dass mein Herr immer da ist, habe ich auf der belebten Straße Hände in der Tasche des Regenmantels gebetet und gesagt, Herr Jesus, du bist doch auch für die beiden Burschen da gestorben. Tu mir doch mal bei denen eine Türe auf. Lass mich mal was merken, dass du da bist. Und dann ging ich rasch und überholte sie. Und im Moment, wo ich sie überhole, höre ich, wie der Frontkämpferkerl sagt, hast du nichts zu lesen, sagt er zum anderen, hast du nichts zu lesen, wer ist so langweilig? Mensch, denke ich, die offene Tür. Ich fahre herum und sag, wenn du was zu lesen willst, komm zu mir, ich habe eine große Bibliothek. Wer bist denn du? Ich sage, ich bin ein Pfarrer. Mensch, sagt er, ich bin auch Pfarrer. Ich sag, lüg doch nicht. Da stellt sich raus, der Kerl hieß Pfarrer. Der hieß Pfarrer. Mein Freund Willi Pfarrer. Er hieß auch noch im Vornamen wie ich. mein Freund Willi Pfarrer, er ist jetzt in der Ewigkeit, er ist im Krieg gefallen dann. Nun lachten wir beide, wie ihr lacht. Und auf einmal guckt er mich ganz groß an und sagt, darf ich Sie mal besuchen? Ich sage, wir haben eben du gesagt, bleiben wir bei. Mensch, du bist doch Pastor Busch. Ja. Besuch mich, komm, geh gleich mit. Ich nahm ihn am Arm, der andere wollte nicht, und wir zogen zu meiner Wohnung. Und da sagt er, da muss ich dir mal eine Geschichte erzählen. Das ist jetzt ein Jahr her. Da gehe ich mal morgens über den Weberplatz, wo die große Kreuzkirche steht, zu meinem Frühschoppen. Und da sehe ich so viele Bürger da in die Kirche strömen. Er war Kommunist, denkt nicht. Da sehe ich so viele Bürger in die Kirche strömen. Weißt du, mit so Kalabreser, sagt er, mit so Zylinderhüte, nicht? Und ich denke, was ist da los? Guck mal rein. Und ich guck bloß mal neugierig rein. Und im Nu drängt sich hinter mir so eine Volksmenge, dass ich im Gang vorwärts gedrängt werde. Und auf einmal merke ich, ich stehe ganz vorne, alle Gänge sind voll, ich komme gar nicht wieder raus. Und dann ging es auch schon los. Und da stehe ich, armer Hund, sagt er, und kann nicht mehr raus. Und muss einen ganzen Gottesdienst über mich ergehen lassen. Und da wurde gesungen und geredet, so viele redeten. Und nun passt auf, während er anfängt zu erzählen, werde ich bleich. Richtig bleich. Mich kann nicht viel erschüttern, aber das hat mich erschüttert. Denn ich merkte langsam, was der Kerl erzählt. Das war mein Einführungsgottesdienst vor einem Jahr. Und da wurden zwei Pfarrer eingeführt, das ist in Essen eine ganz große Sache mit Chören und Behörden und Superintendenten und was weiß ich. Und am Abend vorher war mein Möbelwagen gekommen und ich hatte die halbe Nacht meine Wohnung eingerichtet, nämlich meine Bücher. Und meine Frau sagte, du solltest doch noch deine Predigt vorbereiten. Und da habe ich gesagt, ach weißt, da reden so viele, da kann ich doch nur 5 Minuten reden. Ich räume noch ein Stündchen die Bücher ein. Und dann hatte ich geräumt, dann war es 3 Uhr morgens. Und das war das letzte Mal in meinem Leben, wo ich restlos unvorbereitet da saß. Da redeten erst so viele und dann der andere Pfarrer und schließlich, da waren schon 1,5 Stunden rum, musste ich darauf. Und ein Sonnenstrahl schien mir ins Gesicht und ich sah bloß so Köpfe so dunstig und ich war auch so müde und da habe ich ein bisschen was gestammelt und wie ich wieder runterkam, sagt meine Frau bloß auf den Ehrenplätzen leise, heute geniere ich mich, dass ich deine Frau bin. Sie hat es nie wieder gesagt, nur da. Versteht, es war eine denkbar arme Predigt durch meine Schuld. Und nun sitzt der junge Kommunist ein Jahr später vor mir und fängt von da an zu erzählen. Und ich denke, oh Himmel, gleich kommt er auf meine Predigt und dann geht's los. Und da sagt er, da redeten erst so ältere Leute und ältere und auf einmal steigt da so ein junger Kerl rauf. Damals hatte ich noch schöne blonde Haare und war 27 Jahre alt. Und da steigt da so ein junger Kerl rauf und sagt nur ein paar Sätze von Jesus. Dass Jesus ihn überwunden hat und dass Jesus Leben neu macht. Und wie der runterstieg, so erzählt der junge Kommunist, da habe ich gedacht, mit dem jungen Kerl möchte ich mal reden, ob das wahr ist, was er sagt. Und da habe ich keinen Mut gehabt und bin in meine Stammkneipe und habe mich besäuselt. Und weißt du, sagt er, ich bin ein großer Mann. Ich bin der Gauleiter aller Trommler und Pfeifer und Schalmeienchöre der KPD im ganzen Ruhrgau. Er war ein großer Mann, also. Ich habe Aufmarschärsche gesehen, wo der vorne stand, das war toll. Ich bin der Gauleiter für diese Trommlerchöre. Und immer wenn ein Dirigent Geburtstag hat, muss ich hin, da wird gesoffen. Allmählich bin ich jeden Abend betrunken. Und gestern sagt meine Frau, unsere Ehe geht kaputt. Und da habe ich gesagt, es geht alles kaputt, wenn es so weitergeht. Und heute Morgen habe ich gedacht, wenn doch einer käme und zeigte mir einen neuen Weg. Und Da läuft mir der junge Pfarrer in den Weg, mit dem ich sprechen wollte. Mensch, sag ich, Willi. Und das war eine armselige Predigt. Das Evangelium von Jesus ist tausendmal schöner. Da sagt er, ich will dir sagen, seit der Predigt weiß ich, dass mein ganzes Leben falsch ist. Ich hab's nicht zugeben wollen. Seit der Predigt weiß ich, es ist alles verkehrt. Und jetzt ist es klar und es muss alles anders werden. Ich muss auch Jesus finden. Und dann fing er an zu erzählen. Es brach heraus, 25 Jahre, ein Leben voll Schande und Sünde. Er hielt es nicht mehr aus. Gott war gegenwärtig. Ein Mensch musste beichten. Und dann konnte ich ihm Jesus zeigen. All Sünd hat er getragen. Mensch, jetzt legen wir den ganzen Schlamassel eines falschen Lebens unter sein Kreuz. Und dich dazu. Und von jetzt ab gehörst du auch Jesus. Mensch, es gab einen ziemlichen Rumor, wie er sich bekehrt und dann seine Posten niederlegte und bei mir so einen kleinen christlichen Trommlerchor anfing. Das war ein Dollarverein, mit dem haben wir die ganze Ecke wach getrommelt nachher. Morgens, Sonntagmorgens um 7 haben die getrommelt und geflötet und Zettel verteilt, komm in die Kirche, nicht? Lieben Freunde, warum erzähle ich so ausführlich? Die denkbar schlechteste Predigt. Aber sie hatte von Jesus geredet. Und sie bewirkte, dass ein junger Kerl seine Rolle spielte in der Welt der Gottlosigkeit, zu sich kam, mein Leben ist nicht richtig. Und dann steht so ein junger Mensch in Nürnberg und sagt, Kirchenlaufen tut's nicht. Dann wagt einer zu sagen, Kirchenlaufen tut's nicht. Ich meine, ich erzähle euch eine für viele Geschichten, nicht. Eine für viele. Es ist eine herrliche Sache, wenn ein Mensch erweckt wird. Und ich darf sie in meinem Gottesdienst erleben, dass neue Leute kommen und zu sich kommen. Wo stehe ich eigentlich? Ich bin auf dem Weg in die Hölle. Es muss anders werden. Wo ist das Heil? Lieben Freunde, damit, dass ein Mensch erweckt wird, ist noch nicht viel geholfen. Er muss jetzt zum Glauben an Jesus kommen, nicht? Versteht? Christlicher Glaube ist Existenzveränderung. Das hängt damit zusammen, dass man diesem Sohne Gottes, dem Heiland, gehört. Das haben doch die meisten von euch schon mal erlebt. Da war der Wecker auf 5 Uhr gestellt. Er rasselt. Man kommt zu sich. Stellt einen halben Schlaf ab und schläft weiter. Und um 8 wacht man auf und hat alles verschlafen. Kennt ihr das? Ich kenne das. Oder seid ihr Nürnberger so tüchtig, dass euch das nicht passiert? Und wisst ihr, genauso kann es im inwendigen Leben gehen. Ich könnte mir denken, dass in dieser Evangelisation ein junger Mensch erweckt wird. Und begreift, ich lebe ja fern von Gott. Ich lebe ja schräg. Ich habe ja nicht die Wirklichkeit Gottes in meinem Leben. Ich habe Gott gegen mir. Ich muss heraus aus meinem bisherigen Leben. Ich kann mir denken, dass einer erweckt wird und beschließt, es wird anders. Und dann in 14 Tagen ist alles wieder beim Alten. Der Wecker abgestellt, Pastor Busch ist abgereist, alles beim Alten. Nee. Seht, aus der Erweckung muss es dahin kommen, dass ein Mensch zum Glauben kommt. Die Erweckung besteht darin, dass ein Mensch erkennt, ich bin verloren, hat der Willi Pfarrer deutlich gesehen. Und nun darf so ein verlorenes Menschenkind seine Augen aufheben auf Jesus, wie er am Kreuz hängt. Mensch, ich habe ihn geglaubt, ehe ich verstanden habe, was los ist. Ich begriff, hier ist mein Heil, mitten in der Weltgeschichte ein Hügel und darauf das Kreuz und da ist angenagelt Jesus. Die auf ihn sehen, sagt die Bibel, sehen, deren Angesicht wird nicht zu Schanden. Und jetzt erzähle ich euch eine zweite Geschichte. Ich erzähle es gerne in Geschichten. Einfach deshalb, erstens, weil ihr gearbeitet habt und müde seid und ich nicht gern möchte, dass ihr einschlaft, nicht? Und die paar Überintelligenten, die sagen, es ist uns zu primitiv. Das trage ich dann mit Würde. Ja. Seht, als ich nach Essen kam, stieß ich immer wieder bei Gesprächen von gebildeten Leuten und einfachen Leuten auf eine Frau Mankus. Ein bedeutender Ingenieur sagte mir, ich bin Jesu Eigentum. Ich habe Frieden mit Gott. Ach, ein Mann wie Sie, ein Mensch der Technik. Das sagt er durch Frau Mankus. Ich sage, wer ist denn Frau Mankus? Das ist eine Bergmannswitwe von 80 Jahren. Wie sage ich, so eine Oma? Und immer stieß ich auf Frau Mankus. Ich traf junge Menschen, fingen von Frau Mankus an. Jetzt musste ich die suchen. Eine laute Straße, der anderen Seite ist ein Zeche, da rasseln die Förderkörper und da sind Mietskasernen. Im fünften Stock einer Mietskaserne, der Stoppenberger Straße, wenn Sie das kennen, da ist Frau Mankus. An der Tür steht ein Schildchen Mankus, ich klopfe an, herein. Und komm ins Stübchen, wo ein Friede mich umfängt. Man spürt das. Ha, wo Jesus ist, lieben Leute, da ist neu. Und dann sagt sie, ach, Sie sind der Pfarrer Busch, der junge Pfarrer. Also damals, nicht? Jetzt bin ich. Und ich habe von Ihnen gehört, wissen Sie, ich bin so elend. Ich habe meine Lebensgeschichte aufgeschrieben, da ist alles in der Kommode, nehmen Sie es mit. Und dann las ich ein Bibelwort und betete und nahm Ihre Lebensgeschichte mit. Und diese Lebensgeschichte gehört zum, also wie ich mit zu den schönen Dingen, die ich kenne. Da schildert sie, wie sie ein junges Mädchen von 17 Jahren war. Sie wohnte in Stoppenberg, das ist heute mitten in Essen, damals war es ein Vorort, der im Grünen lag. Und da hört sie in Essen, Altstadt, wird ein neuer Pfarrer eingeführt. Ich sagte ja, das ist in Essen immer so große Sache mit Pauken und Trompeten. Und da sagten dieses Mädel mit ihren Freundinnen, da gehen wir hin und gucken uns das an. Und dann wanderten sie durch die Wiesen nach Essen, da war die riesige Pauluskirche mit 2.500 Plätzen. Und da sangen eben auch Chöre und sie waren neugierig und guckten und schauten. Und dann betritt der neue Pfarrer die Kanzel. Der neue Pfarrer, durch den hat Gott später in Essen eine große Bewegung hervorgerufen. Der hieß Julius Dammann. Julius Dammann geht auf das Pult, war so ein großer Kerl, anders wie ich nicht. Mordstrumpf von Mann. Und sagt, mein Text steht, Johannes Evangelium. Und dann liest er dies Wort, dies Zentrale. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Und dann sagt er, von den vielen hunderttausend Worten der Bibel fürchte ich eins entsetzlich, das Wörtlein verloren. Gott kann einem wegwerfen, dass man ewig verloren ist. Ewig verloren. Und da erzählt die Frau Mankus, da stand ich, junges Mädel, ein leichtfertiges Ding, und es war, als hätte ein Blitz eingeschlagen. Denn ich wusste, ich bin ja gar nicht gerettet. Ich bin kein Kind Gottes. Also bin ich verloren, was der große Mann da vorne fürchtet. Ich bin verloren. Sie sagte, ich hörte kein Wort von der Predigt mehr. Ich bin weggelaufen von meinen Freundinnen. In meinem Herzen gelte es nur verloren, verloren, ewig verloren. Meine Mutter sagte 3 Tage später, du hast an Nerven. Du musst zur Erholung weg. Mein Vater sagte, ach, das sind so Spinnereien von jungen Mädchen. Und keiner verstand, was los war. dass ich Angst bekommen hatte vor dem heiligen Gott, vor dem ich völlig im Licht stehe. Sie sagt, ich habe grauenvolle Wochen erlebt. Und dann lese ich in der Zeitung, morgen predigt Pfarrer Dammann in der Pauluskirche. Und da beschloss ich, wieder hinzugehen. Ich erzähle es kürzer, als sie es schreibt. Ich habe da hinten ein Buch, die von Herzen ihr nachwandeln, da habe ich es ausführlich drin. Das ist ergreifend, wie die Frau erzählt. Ich hatte jetzt Heimweh nach Gott. Ich wollte unter allen Umständen ein Kind des lebendigen Gottes werden und wusste nicht wie. Ich war ja auch böse, mein Herz war schlecht. Ich liebte die Sünde. Und da bin ich durch die Wiesen von Stoppenberg nach Essen gelaufen mit Weinen und Beten. Ich konnte nur ein Vers beten, der einzige Vers, den ich noch wusste vom Konfirmandunterricht. Manche von euch wissen gar keinen mehr. Die wusste wenigstens noch einen. Wissen Sie noch einen? Wissen Sie zwei? Ach, die Gemeindehelferin, ja, da hoffen Sie es auch nicht mehr. Sie kannte den einen Vers. Eins ist Not. Ach Herr, dies eine lehre mich erkennen doch. Alles andere, wie es auch scheine, ist ja nur ein schweres Joch. Ein erschütterndes Bild. In einer verrückten Welt, in einer oberflächlichen Welt, ein junges Menschenkind allein einsame Wege geht und schreit nach Frieden mit Gott. Eins ist Not. Die Generalfrage muss gelöst werden. Eins ist Not. Ach Herr, dies eine lehre mich erkennen doch. Und dann ist sie in Essen, dann ist sie in der vollen Kirche. Nur noch die letzte Reihe ist frei. Sie setzt sich hin und, nein, sie betet noch einmal. Eins ist Not, ach Herr, dies eine, lehre mich erkennen doch. Dann setzt sie sich. Dann schlägt sie das Gesangbuch auf, Lied 284. Es haut sie beinahe um. Da ist das Lied angeschlagen. Eins ist Not, ach Herr, dies eine, lehre mich erkennen doch. Alles andere, wie es auch scheine, ist ja nur ein schweres Wort. Joch. Und sie denkt, wenn das alle beten, singen, dann muss Gott doch hören. Und dann ist die Liturgie und dann steigt der Pfarrer Dammann auf die Kanzel. Mein Text steht Johannes 10. Jesus spricht. Ich bin die Tür. So jemand durch mich eingeht, der wird selig werden. Da hinten sitzt das oder steht das Mädel und sagt, mit einem Schlage wird's hell. Jesus sagt, ich bin die Tür. Der Mann, der am Kreuz hängt, der Heiland, der Lebendige, Jesus, der ist die Tür. So jemand durch mich eingeht, wird errettet werden. Sie sagt, ich habe zum zweiten Mal von der Predigt nicht ein Wort gehört. Aber in jener Stunde ging ich durch die Tür zum Leben, wo man am Herzen Gottes zu Hause ist. Ich ging nach Hause und habe gesungen den ganzen Weg. Sie sagt, es fielen mir Lieder ein und ich sang Volkslieder, aber ich musste singen vor Freude. Ich war durch die Tür gegangen. Jesus war mein Herr, mein Erlöser, mein Heiland, mein Seligmacher. Er gehörte mir und ich ihm. Ich war versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des lieben Sohnes. Ich glaubte. Kirchenlaufen tut's nicht. Da sagt ihr, ach, unser Pfarrer, ach, das sagen sie bei mir auch, meine Nase gefiel ihnen nicht oder irgend sowas. Lieben Leute, das Mädel läuft in die Kirche und findet das Leben. Und da steht so ein dämlicher Bürger und sagt, Kirchenlaufen tut's nicht. Hört auf mit so einem Unsinn. Hört auf mit so einem Unsinn. Der Glaube kommt aus der Predigt und oft ist nur ein Wort gesagt und dann wird's hell. Und wisst ihr, wenn ein Mensch zum Glauben gekommen ist, dann braucht er erst recht einen Gottesdienst. Aber dann braucht man ihm nicht mehr viel zu sagen. Meine Frau hat mir 6 Kinder geboren. Und es war bei allen 6 mir so wunderbar. Kaum waren die auf der Welt, da haben die gebrüllt wie die Brüllaffen. Und ich sag, Frau, warum brüllen die so? Da sagt sie, die haben Hunger. Die haben Hunger. Kaum ist ein Mensch zum Leben geboren, dann hat er Hunger. Und wenn ein Mensch, der bisher fern von Gott war und ohne Gott lebte, auch wenn er religiös oder christlich war, ich meine, ohne Gott lebte, sein Heiland gefunden hat, Jesus gehört, dann ist er zum Leben gekommen und dann kriegt er Hunger. Hunger nach dem Worte Gottes. Und da braucht man gar nicht mehr zu sagen, Mensch, Kirchen laufen tut, da kommt er von selber angebraust. Nicht? Und ich glaube, dass Pfarrer, Prediger oft dankbar wären, wenn nach so einem Gottesdienst mal ein junger Mensch käme und sagte, lieber Herr Pastor, nehmen Sie mir's nicht krumm, es war ein bisschen dünne Wassersuppe, ich bin nicht richtig satt geworden. Dann sagt der Pfarrer, komm an mein Herz, endlich ein Echo, nicht? Sag mir, was meinst du denn? Und dann sagst du vielleicht, Mensch, du musst ruhig kräftiger reden von Sünde. Wir, junges Volk, wissen, wie heute gesündigt wird gegen Gott ins Angesicht. Red mal nicht so zärtlich davon, aber sprich davon, dass Jesus am Kreuz rettet. Mensch, sagt der Pastor, ist ja wundervoll, so ein Predigthelfer. Nicht wahr? So ist es doch. Das meint ihr, wie die Pfarrer warten auf ein Echo aus euren Reihen. Mir sagt neulich ein junger Mensch, auch in unsere Kirche gehen nur Großmütterchen. Da sage ich, Mensch, geh du doch hin, dass endlich mal ein junger Mann drin sitzt. Nicht? Was ist das für ein dummes Geschwätz? Aber um deiner selbst willen, Kirchen gehen tut's. Haben wir's klar? Ich muss euch noch was sagen. Ich habe als junger Mensch, ehe ich zum Glauben kam, die christlichen Wahrheiten wohl gekannt. Aber sie waren mir abstrus und ärgerlich. Und am ärgerlichsten war ich, wenn einer anfing, davon zu reden, es gibt eine Hölle. Das schien mir einfach blödsinnig zu sein, eine Hölle. Und dann kam ich zum Glauben an Jesus und beschloss, Prediger des Evangeliums zu werden. Und da war mir mit einem Schlage klar, dass die Bibel mit Recht von der Verdammnis redet. Seht, Gott drängt sich keinem auf. Er schickt seinen Sohn, der stirbt für dich, der steht auf, der ruft dich jetzt heute Abend, der klopft an. Aber wenn du ihn nicht willst, darfst du auch ohne ihn bleiben. Du darfst ohne Erlösung leben, wenn du willst. Du darfst ohne Vergebung deiner Schuld leben. Du darfst ohne Gebet leben. Und darfst auch so sterben. Und darfst in Ewigkeit ohne Gott sein, ohne einen Erlöser, ohne Gebet und einen Trost. Und das ist die Hölle. Wer hier die ausgestreckte Hand Gottes, die Jesus heißt, nicht will, darf sie verachten. Er darf in Ewigkeit ohne Heil leben. Und das ist die Hölle. In der Hölle läuten keine Glocken mehr. In der Hölle wirst du nicht mehr mit Gottesdiensten gequält. In der Hölle möchtest du gern mal ein Bibelwort hören. In der Hölle gibt's alles nur kein Testament mehr. Du möchtest beten, in der Hölle kriegt man die Hände nicht mehr zusammen. Du darfst in Ewigkeit es los sein. In der Hölle gibt's keine Jugendwochen mehr, die dich belästigen. Da blasen keine Posaunenchöre. Da darfst du in einer Welt ohne Gott in Ewigkeit bleiben und haben, was du wolltest. Und es erschüttert mich, wenn Gott sagt, du sollst einen Feiertag heiligen, und er wird in vielen, vielen Kirchen sein Heil angeboten. Und unser junges Volk und Alte erst recht schlagen es aus und sind überall, nur nicht in diesen Kirchen, und ahne nicht, dass sie bereits damit ihre Füße in die Tore der Hölle gestellt haben. Ich las einmal ein erschütterndes Buch von einem Engländer, etwas fantastisch, der sagte, ich habe geträumt, ich wäre in der Hölle gewesen. Aber da ist eine Szene, die mich immer wieder gepackt hat. Da ging ich, sagt er, über eine düstere Prärie. Ein dreckiger Fluss wälzt seine Fluten. Ein grauer Himmel hängt drüber. Und da sitzen so Hügelchen. Ich gehe näher herzu und da sehe ich, das sind Menschen versunken. Da lege ich zu einem Verdammten in der Hölle die Hand auf die Schulter und sage, was tut ihr hier in dieser verlorenen Welt? Da sagt er, wir denken nach. Ihr denkt nach in der Hölle. Worüber denkt ihr nach? Wir denken nach über einen Namen. Wie die Hölle denkt über einen Namen nach. Über welchen Namen? Da sagt der Verdammte, das ist es ja gerade. Wir wissen den Namen nicht mehr. Wie soll ich das verstehen? Ihr denkt über Namen nach, den ihr nicht wisst? Da sagt der Verdammte, wir wissen, es gibt einen Namen, der ist so stark, dass wenn wir ihn anrufen könnten, dann würden wir aus der Hölle sogar errettet. Aber sieh, das ist die Hölle. Der Name fällt uns nicht mehr ein. Und wir grübeln und grübeln. Und das ist das Gericht. Wir dürfen jetzt den Namen nicht mehr wissen, den rettenden Namen. Und ihr lebt noch im Licht. Und jeden Sonntag wird von tausend von Kanzeln dieser herrliche Name verkündigt. Der Name Jesus. Wer den Namen Jesus anruft, soll errettet werden. Wo ihr jetzt auch steckt, wer den Namen Jesus anruft, soll errettet werden. Bitte schlagt euch zu der lebendigen Gemeinde und helft mit, dass es lebendig wird. Die sich um diesen Namen Jesus sammelt, der im Wort und Lied verkündigt wird. Kirchenlaufen tut's nicht, doch wahrhaftig. Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aus dem Wort Gottes. O Herr, fang du doch in unserem Volk nochmal ganz von vorne an. Lass die Prediger deines Wortes sich kleiden mit Gerechtigkeit und rüste sie aus mit Freudigkeit, den Weg des Heils und die freie Gnade zu verkündigen. Und gib du in unserer evangelischen Kirche ein Verlangen nach deinem Wort. Lass unseren Gemeinschaften und Kirchen, Säle und Kirchen sich füllen mit Heilsbegierden. Gierigen Herzen. Und hilf doch jedem von uns, Herr, dass er wirklich auf den schmalen Weg zum Leben kommt. Hilf jedem von uns, dass er das erfährt, diese Versetzung aus dem Reich der Finsternis unter die Obrigkeit des Sohnes. Wir stellen uns unter deine segnenden, durchgrabenen Hände. Amen.